Auch auf Record.
Und dann drücke ich auf Intro, Play. Hallo Jihad.
Oh, hallo, der Ausblick, Alter, den ich gerade habe, kannst du dir nicht vorstellen. Ich sehe
Wieso?
gerade so einen schönen See und es nieselt so schön und ich sehe doch die Regentropfen ins Wasser fallen und ich höre sie auch so schön.
Hast du deine Tabletten genommen?
Ja, natürlich. Nee, ich hab mir so ein Gerät besorgt.
Ja, okay. Deswegen siehst du heute auch so etwas seltsam aus.
Ach, ich sehe seltsam aus, ja.
Ja,
Wieso?
weil ich heute das erste Mal deine, wie heißt es, Spatial Persona gesehen habe.
Genau.
Und ich musste im ersten Moment sehr lachen, weil es dann doch ein bisschen seltsam aussieht. Gerade so die Haare, das sieht dann eher aus wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Schwamm auf dem Kopf. Ein bisschen.
Ich habe mich ja selbst noch nie gesehen, so richtig, bei einem Telefonat als Persona.
Ich
Deswegen
mache
ist
einfach mal einen
also.
Screenshot und dann schicke ich ihn
Ja,
dir.
meine Frau hat auch schon Screenshots gemacht, aber auf den Bildern, die so statisch sind, wirkt das nicht so ganz so schlimm, hat sie dann gemeint, wie wenn es so sich bewegt. Ja, ich habe mir die Vision Pro besorgt.
Ja, sehr cool. Wie hast du das gemacht?
Also, ich sag erstmal, warum ich das gemacht habe. Ich wollte sie ja schon lange haben, aber warum habe ich sie mir jetzt, oder wie habe ich sie mir so besorgt? Ich hatte gewartet darauf, dass Apple die Ankündigung macht. Und vorgestern war ja eine Apple Keynote. Und da haben sie dann die neuen iPads und so vorgestellt. Und ich hatte ja die Hoffnung, dass sie auch ankündigen, dass dann die Vision Pro in Deutschland erscheint und in anderen Ländern. Weil sie hatten auch das komisch gemacht. Sie hatten es nicht um 10 Uhr morgens Pacific Time gemacht, was bei uns immer 19 Uhr ist. Bei dir dann 18, glaube ich. Sondern die hatten es jetzt 3 Stunden vorher gemacht, also um 7 Uhr. Und dann hatte ich so ein bisschen vermutet, weil anscheinend ist VR in China so eine große Sache. Und dann hatte ich so vermutet, dass sie sagen, okay, für die Chinesen machen wir es früher, damit die um 10 Uhr abends zuschauen können und nicht um 1 Uhr nachts, was deutlich schwieriger ist. Aber die haben nichts angekündigt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ja, was, also ich bin ja im Juni und mit dir, du bist ja auch dabei in USA. Und dann wollte ich es mir dort besorgen. Und ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, was ich dann zahlen muss. Da muss ich dann dort versteuern, da muss ich nochmal im Zoll versteuern. Und das Gerät kostet, ich will auch ein 512er Gigabyte. Ich hätte dann irgendwie 4.700 € und dann kommt noch die 500 € Versicherung drauf. Über 5.000 € hätte ich gezahlt. War mir dann doch ein bisschen zu viel. Habe ich gedacht, hey, das Gerät ist jetzt 3 Monate alt, es gibt schon Leute, die es nicht mehr mögen. Vielleicht wird es ja gebraucht verkauft und ich habe eins gefunden und habe zugeschlagen.
Und sogar recht günstig, wie ich finde. Was hast du gezahlt?
Genau. Ja, ich habe so 3,5K gezahlt, was für ein sehr, also sehr gut erhalten, alles ist noch super. Und das sind 512 Gigabyte. Und das ist auch genau meine Größe. Du kannst ja wenn du auf apple.com gehst und den Bestellprozess startest, auch wenn du dort nicht eingeloggt bist oder so, dann erstellt er dir so einen Link und dann kannst du die App Store App auf dem iPhone öffnen und dann kannst du dein Gesicht scannen. Und wenn du dein Gesicht scannst, dann siehst du schon deine richtige Größe. Und so habe ich meine Größe festgestellt, die ich haben muss. Und ich habe genau nach der gesucht und die habe ich jetzt auch gefunden.
Und auch ohne, du brauchst keine Linseneinsätze.
Genau, ich habe auch keine Brille, deswegen ist es für mich tatsächlich in der Hinsicht kein Problem. Und man kann die ja auch jetzt bestellen. Man sieht ja auch, also die meisten, die Brillen tragen, können entweder Kontaktlinsen anziehen oder wenn man wirklich eine Brille braucht, aber noch halbwegs sehen kann, kann man ja damit noch ein bisschen klarkommen, bis dann das offizielle Deutschland ist und dann sich dann immer noch die Linse extra holen. Also die muss man nicht direkt am Anfang haben.
Gut. Das ist auf jeden Fall mal cool. Dann wirst du jetzt nur noch in der Spatial World verbringen, deine Zeit verbringen. Und vielleicht kann ich es ja dann in den USA auch nochmal aufsetzen,
Auf
wenn
jeden
du sie
Fall,
dabei
klar.
hast.
Ja,
Und auch nochmal mit rumspielen.
ich habe sie seit gestern und weil ich sie schon 3 Tage in Developer Labs in München hatte, hatte meine Frau es den ganzen Abend lang an. Und sie hat dann auch schon ihren Kolleginnen erzählt. Die kommen dann auch heute vorbei und dann gibt es auch wieder eine Show. Also gibt schon viele Leute, die interessiert sind.
Ich sehe schon, das ist Vision Pro wird dann wie so eine Tupper-Party, wo alle aussetzen und dann verkaufst du auch noch welche.
Ja, wird ein bisschen so, genau. Aber kann ich meine App ausprobieren? Ich habe ja eine Guided Guest Mode App entwickelt, die für den Guest Modus gedacht ist.
Perfekt.
Kann ich dann direkt mal
kannst
gucken.
Kannst du ja dann auch alles jetzt steuerlich absetzen, weil es ja Arbeit.
Ja, ich habe ja keine Steuer gezahlt, deswegen kann ich auch nichts absetzen in dem Fall.
Naja, doch, du kannst es als Ausgabe.
Achso, du meinst die Arbeitszeit?
Nee, generell einfach, du kannst das ist eine Ausgabe, die du für dein Business hast. Auch wenn du sie jetzt gebraucht hast und gekauft hast.
Aber ich habe ja keine Steuern gezahlt beim Gebrauchtkauf. Deswegen kann ich auch nichts zurückbekommen. Also so, ich
weiß nein, nicht, aber du kannst dein Gewinn mindern. Und dadurch zahlst du dann weniger okay. Steuern.
Ja, das muss ich meinem Steuerberater fragen, der wird das dann schon.
Also ich meine, Gerät ist ja jetzt nicht nur zum Spaß da.
Ja, auf jeden Fall nicht, natürlich nicht. Also ich hätte es ja auch sonst nicht gekauft wahrscheinlich. Ja, so viel zur Vision Pro und ich werde damit natürlich jetzt viel rumspielen. Vielleicht kann ich bei der nächsten Folge ein bisschen mehr Details berichten. Aber ich kann schon mal sagen, dass es sehr cool ist. Ich sehe dich so gerade rechts so schweben vor diesem Berg und links sehe ich dann meinen Mac-Bildschirm, den ich dann übertrage. Und wenn ich irgendwie was nachgucken muss, kann ich noch links ein Fenster aufmachen, rechts ein Fenster. Das ist schon ganz praktisch, muss man schon sagen.
Also du sitzt jetzt an deinem Schreibtisch vor deinem Mikro mit der Vision Pro auf und dem Laptop davor oder deinem Rechner davor.
Also ich sitze physikalisch an meinem Schreibtisch, aber ich sehe den Schreibtisch nicht.
Ja.
Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich da sitze.
Ja, cool. Okay, ja, heute reden wir über Vision Pro, das haben wir jetzt gerade getan. Wir reden heute mal über Paywalls. Und es gibt ja auch einen kleinen Anlass dafür. Du bist ja auch daran, was zu basteln, weil Dinge, die nicht gefallen bei anderen Produkten und dann denkt sich Jihad, ich mach's jetzt selber mit Blackjack und Nutten, also wie Peter sagen würde.
Ja, ganz genau.
Ja.
Ja.
Was bastelst du denn?
Ah, also ich hatte ja schon, glaube ich, letztes Mal ein bisschen angedeutet, dass ich benutze RevenueCAD, das ist ja so eine In-App-Purchases-Service, was es vereinfachen soll.
An einigen Stellen.
Und ich habe da an einigen Stellen ein paar Probleme gefunden, beziehungsweise bestimmte Sachen funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und ich dachte, ich baue die Lücken einfach selber. Ich stopfe die einfach selber mit einer App. Und ich habe auch nicht vor, irgendwie alles nachzubauen, was RevenueCAD macht, aber ich baue eigentlich das, was ich da eigentlich brauchen würde. Und da ich es für mich baue, dachte ich, ich baue es für andere mit. Und ich baue jetzt einfach quasi eine RevenueCAD-Alternative. Die nenne ich FreemiumKit. Weil das, also mein Grundkonzept ist, ich mache Convention over Configuration. Das ist so ein Konzept, wo man nicht sagt, okay, wenn du die App benutzen willst, dann musst du irgendwie dann zeige ich dir 100 Einstellungen, du musst alles einstellen und dann kommst du durch, sondern ich mache alle Einstellungen für dich, so wie die meisten Menschen es brauchen und dann änderst du nur das, was du ändern musst. Convention over Configuration. Und Freemium-Modell ist da so die Standardeinstellung und dann kannst du, wenn du so monthly, yearly, lifetime purchases für deine App entwickeln willst. Mit wenigen Klicks kannst du deine Inner Purchases erstellen und in deine App integrieren, eine Paywall UI, alles Mögliche. Genau, alles, was ich so brauche.
Was mich nur so ein bisschen daran frage, ist, eigentlich brauchst du ja dann für einen Server auch, oder sehe ich das falsch?
Jein, also ich habe eine Funktion, für die brauche ich einen Server. Aber hätte ich die Funktion nicht, bräuchte ich eigentlich auch keinen Server. Und die Funktionen sind Live-Push-Notifications.
Ja, aber nicht nur das. Es geht ja auch um Receipt-Validation und es geht um Live-Updates über die Apple API, die diverseste Dinge, die diese ganzen Services ja machen, um irgendwie Daten aus Apple rauszubekommen. Und auch sowas wie das Dashboard und ich meine, irgendwelche diese ganzen Stats zu bekommen, musst du ja einen Server haben.
Auch da wieder jein. Also wenn du StoreKit 1 benutzt hast, dann ist auf jeden Fall ein Ja da dran. Du musst auch Receipt Validation dort machen, damit du sicher sein kannst, dass es auch wirklich ein Kauf war von einer echten Person auf einem echten Gerät und so weiter. Aber also StoreKit 2, was Apple, glaube ich, 2021 oder so, also mit iOS 15 haben sie es rausgebracht, da ist vieles schon eingebaut. Also da, du kannst komplett offline deine Receipts validieren bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich, wenn du irgendwie noch ganz sicher sein willst mit Domain noch Validierung und so, dann brauchst du immer noch einen Server. Aber auf diesem Level man ist quasi 99,9% sicher, dass es richtig validiert ist, wenn man mit StoreKit 2 das offline direkt in der App validiert, weil Apple da schon ziemlich viel eingebaut hat an Sicherheitsmechanismen. Und deswegen mache ich diesen letzte 0,1% mache ich einfach nicht. In Socket 1 war das wirklich, du musstest Receive Validation auf Servern machen, da war das noch eine andere Geschichte, aber heutzutage braucht man das nicht mehr unbedingt. Und was die Statistiken angeht, also in meiner App ist es dann so, du kannst dann deine App Store connect, du kannst da so einen Account oder so ein Shared Secret erstellen, den kannst du dann teilen in meiner App und dann kann meine App direkt ohne irgendeinen Server involviert mit der App Store Connect API sprechen und sich da die Statistiken holen, die sie braucht. Oder was für Statistiken meintest du?
Ja, so generell einfach die Statistiken, die ich live sehen möchte, um halt nicht blind zu sein. Das ist ja,
live ist das richtige Stichwort. Also das ist das eine Feature, wofür ich einen Server brauche, nämlich die Live Push Notifications. Also so bezeichne ich das Feature. Es geht darum, dass wenn jemand einen Kauf macht, dass du direkt entweder informiert wirst oder direkt es sehen kannst. Weil im App Store ist es so, du musst mindestens 3 Stunden warten und dann auch nur in einer ganz bestimmten komischen Ansicht für siehst du dann die Käufe der letzten 24 Stunden. Da musst du auch explizit hin navigieren und jeder weiß, App Store Connect wird man ständig ausgeloggt, das ist echt nervig und so. Genau.
Ich finde, also das sind sowieso Dinge, die Apple einfach ordentlich selber machen sollte.
Sollte.
Ich wünsche dir. Das ist aber auch immer, du begibst dich da schon wieder in die Gefahr rein, gesherlockt zu werden an irgendeinem Tag.
Ja.
Weiß ich, wie viele wir haben. Oder vielleicht schon zur WWDC und Apple sagt, hey, übrigens, wir haben jetzt unseren eigenen App Store Connect Client und alles ist geil und hier und guck mal und Live-Updates und Push und sonst irgendwas. Ich weiß nicht, also das ist immer so eine Gefahr, die man sich da begibt.
Also die haben ja auch schon bestimmte Sachen, die meine App dann anbieten wird. Zum Beispiel eine Paywall UI hat Apple ja letztes Jahr veröffentlicht. Also es gibt jetzt Swift UI Views für StoreKit. Und die habe ich mir angeschaut und da, also meine Paywall UIs basieren jetzt auch auf dem Design von Apple, weil deren Design ist auch relativ schön und relativ flexibel. Daran habe ich mich orientiert. Aber da fehlen wieder viele Dinge. Es ist so mit vielen Sachen bei Apple. Zum Beispiel kannst du keine Store View erstellen, wo du sowohl Subscription als auch One-Time-Purchase, also du kannst kein Monthly, Yearly und Lifetime, kannst du nicht machen in einer View. Geht nicht. Okay. Du müsstest dann selber bauen mit irgendwie Product-Views und so weiter. Und manchmal frage ich mich natürlich, warum das so ist, aber bei Apple ist es halt auch immer so, dass es auch dauert, bis die es dann fixen, wenn sie es überhaupt fixen. Und deswegen ist man, glaube ich, voraus, wenn man so eine eigene App hat, damit, dass man einfach schnell reagieren kann, schnell solche Sachen fixen kann.
Ja.
Ja, aber ich habe noch viel mehr Features, aber ich will jetzt auch nicht auf alles eingehen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich werde einen Server haben, wo live die Purchases sozusagen hingeschickt werden von meinem SDK. Also ich habe dann so ein SDK, was man in die App einbaut. Und dieses SDK schickt dann an also erstens connectet er sich direkt mit App Store Connect, damit, falls meine Server irgendwie down sind, alles immer noch funktioniert. Das ist mir das Allerwichtigste. Mhm. Ich will jetzt nicht, dass es irgendwie eine Abhängigkeit von meinen Servern online gibt, die natürlich trotzdem fast immer online sein werden, aber was, wenn nicht. Aber für die Live-Statistiken braucht man dann meinen Server. Und das funktioniert dann so, dass eben dieses SDK irgendwie Daten auf eine Weise anonymisiert und verschlüsselt schickt, dass nur der Entwickler sozusagen die Daten wieder einsehen kann. Dass also wiederum einfach keine persönlichen Daten und so weiter da landen. Ich will auch, dass die Daten, wenn sie abgeholt sind, von meinem Server wieder gelöscht werden. Ja, das ist doppelt gut, dann spare ich mir Serverkosten, muss da weniger speichern und es gibt keine Gefahr, dass sie mir die Daten leaken. Ich arbeite so viel offline wie geht sozusagen und dadurch ist der Server auch relativ klein. Mhm.
Ja, dann lass uns nochmal so allgemein über Paywalls reden.
Gerne.
Eine Paywall ist ja dazu da, um den User von deinem Produkt zu überzeugen. Und vielleicht ihn dazu überzeugen, dir Geld einzuwerfen oder von deinen Premium-Funktionen deiner App davon zu überzeugen und ihm mitzuteilen, hey, ich hätte gern Geld dafür, gib mir doch mal Geld, dafür kriegst du auch was. Das Modell, das wir ja viel verfahren, ist ja, dass wir ein Freemium-Modell haben, dass wir sagen, okay, die App ist gratis und man hat eine Basisfunktionalität zur Verfügung. Wie ich zum Beispiel habe oder auch du in vielen deinen Apps. Und wenn man dann mehr machen möchte, dann muss man dafür bezahlen. In so einer Paywall, da kann man ja dann, muss man da irgendwie seine Value Proposition machen. Also dem User mitteilen, okay, was bekommst du wofür? Und ja, welche Preise hat der Spaß und wie lange dauern diese Zeitspannen, ob es jetzt jährlich oder monatlich oder wöchentlich oder Lifetime ist. Genau, was sie kosten, wie man das darstellt, was die Vorteile davon sind und all solche Geschichten. Das ist ja irgendwie richtig viel Psychologie, wie es ich jetzt auch schon herausgefunden habe, ist, dass verschiedene Farben und Positionen und Texte gewisse, ja, Unterschiede, also wirklich prozentweise Unterschiede machen von Leute kaufen oder Leute kaufen nicht. Das ist ja eigentlich schon ein spannendes Ding. Und da kommt auch natürlich AB-Testing mit rein, was du ja wahrscheinlich in deinem Toolkit, Freemium-Kit auch mit einbauen möchtest. Ja, ich finde es immer wieder spannend und ich bin da, weiß Gott, noch kein Meister drin und ich würde da gerne besser drin werden und ich würde gerne das Rezept haben für die beste Paywall, die einfach convertet. Natürlich, beste Paywall convertet, glaube ich, einfach nicht, wenn du einfach ein scheiß Produkt hast. Hilft ja nichts, obwohl ich jetzt auch schon wieder gesehen habe, es gibt einfach so viel Scheißprodukte da draußen, die dir dann irgendwie eine Paywall anzeigen und du drückst irgendwie, ja, und dich dann irgendwie dazu verleiten auf sagen, ja, hier, komm, mach mal irgendwie deine 3 oder 7 Tage Trial und dann, aber übrigens kostet dann 10 Zehner in der Woche. Das sind so diese typischen Scam-Apps, die ich jetzt, wo auch wieder welche im App Store jetzt raufgekommen sind, jetzt in meinen NFC-Bereich, wo ich mich immer frage, wie schaffen die das da hochzukommen und dann auch eine Zeit lang zu sein und dann wieder zu verschwinden. Die
ja.
Offensichtlich ja. Einfach ein absoluter Scam sind.
Ja, das ist echt seltsam, wie das passiert. Und ich habe jetzt die Vision Pro. Das heißt, ich konnte endlich mal so in App Store reingucken, wie meine App Store ranken und so. Und ich habe gesehen, ich hatte meine erste, ich sag mal, Vision Pro App, die Geld eingebracht hat, war eine, die ich in 3 Stunden entwickelt habe, nämlich eine, die einfach nur die Uhrzeit und den Batteriestand anzeigt. Die heißt Charge Time. Und jemand hat genau meine App versucht zu kopieren, also versucht das Design genau nachzubauen, hat die App auch genau gleich genannt, Charge Time, nur nicht zusammengeschrieben, sondern mit einem Leerzeichen dazwischen. Und irgendwie ist es durch den App-Review durchgegangen. Und diese App ist jetzt erstplatziert. Also meine ist dann jetzt auf dem zweiten Platz, selbst wenn man nach Charge Time sucht, landet die andere App jetzt auf dem ersten Platz. Kostet, ich glaube, gleich viel, beide irgendwie 1 Euro oder so. Aber die andere App kann weniger. Also die macht, also meine App macht ja auch schon nicht viel. Ist ja schnell entwickelt, aber selbst innerhalb des Batterieanzeigers zum Beispiel gibt es keine Farben. Ich habe zum Beispiel, wenn es 20% ist, wird's gelb und wenn es 5% ist oder so, wird's rot. Und wenn so ein Ladestandanzeige sich halb gefüllt hat und man da die Anzahl, die Prozentzahl da drin anzeigt, dann muss man ja auch bedenken, dass einmal der Hintergrund weiß sein kann, woanders der dunkel sein kann, da muss man weiß und schwarz. Das hat ja alles nicht drin, aber die App ist erfolgreicher. Also ich weiß auch nicht, wie die es macht.
Ja, besseres ASO. Das ist halt auch immer die Frage, also es ist wirklich, weißt du, nur weil du die Idee hattest und so weiter, die Frage ist, wie weit ist es wirklich kopiert? Ich meine, die Schöpfungshöhe ist jetzt nicht die höchste bei einer Uhr.
Aber ja, aber das Design ist genau gleich. Also es gibt viele dieser Apps und diese App sieht genau aus wie meine und heißt genau gleich. Also okay. Das ist eindeutig eine Kopie.
Okay.
Die anderen Apps, es gibt viele, die auch viel besser sind als meine, die würde ich auch eher empfehlen. Aber ja, es gibt auch Copycats. Das ist also das erste Mal, was bei mir passiert ist.
Ja, also auf jeden Fall Paywalls sind ein Weg, um ein Entwicklerleben mit Leben zu füllen, sag ich mal, oder mit der Freiheit zu füllen, dass wir machen können, was wir wollen oder was wir entwickeln können. Aber leider halt auch ein Tool, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, was natürlich unschön ist.
Gibt's viele Dark Patterns und ich bin mir sicher, dass viele das auch nutzen.
Genau, und da muss man, weil ich auch gesagt habe, zu AB-Testing, es gibt natürlich auch Patterns, die Apple nicht sehen möchte. Sowas wie gewisse Strings, die dich da eher zu verleiten, auf den Purchase-Button zu drücken.
Ja, wenn es so klingt, als wäre es kostenlos, irgendwie, also gäbe es keine Kosten, dann klickt man schon eher drauf.
Genau, also die Preise müssen angezeigt werden und es müssen die genauen Zeiten oder die Zeitspannen angezeigt werden, wie lange das Abo geht. Und also Geschichten, es muss klar irgendwie da sein, es muss prominent sein. Ansonsten, ich hatte es nämlich auch schon, dass Apple dann Paywall ablehnt und sagt, ey, hier passt uns nicht. Zum Beispiel sowas wie, weiß ich gar nicht mehr, was es war. Ich hatte irgendwie 3 Tage gratis testen und das wollten sie nicht. Und dann haben sie, dann, wenn ich den String geändert habe zu weiter mit 3 Tagen gratis, war es wieder okay. Der Witz ist ja eigentlich auch, weißt du, die Paywall ist ja eigentlich nur die Vorstufe von was dann der eigentlichen wirklichen Paywall, die dann von Apple kommt, die dann nochmal alles klar aufschlüsselt und auch nochmal in Fett anzeigt und sonst irgendwas. Da finde ich es aber auch interessant, dass der Preis bei der Apple Paywall, sag ich mal, bei dem Paysheet auch nicht ganz oben ist, sondern halt auch irgendwo im Text dazwischen, weil halt, glaube ich, Apple auch weiß.
Die wollen ja auch Geld machen. Die machen ja was. Die machen ja Geld, wenn man selber Geld macht als App-Entwickler.
Ja, ja, das ist ja auch die Großteil der Service Revenue ist ja wirklich Entwickler, die Geld einbringen und Third-Party-Entwickler, die Apple da die 15% oder 30% geben.
Die müssen auch einen Spagat machen zwischen, dass sie so Anforderungen haben, dass sie sozusagen die Kunden schützen, aber gleichzeitig wollen sie halt auch trotzdem, dass die Kunden auch Geld bezahlen.
Ja, aber das darf da, also ich habe jetzt auch letztens, ich habe es auch mal vertwittert, ein Video über Monopoly Go gesehen, was ja eigentlich eine Slotmaschine ist, die, weiß ich nicht, 30 Millionen am Tag macht, was wie Monopoly aussieht, aber im Prinzip eigentlich ein Casino ist.
Okay, krass.
Was so rauf darauf trainiert ist, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit einem netten kleinen Spiel, was es nicht ist. Das ist echt krass.
Krass.
Weißt du, da kannst du dir, wenn wir als Entwickler, die irgendwie ein Produkt machen wollen und das jemand verkaufen wollen, ist es ja schön und gut. Aber wir bauen ja keine digitalen Drogen, die irgendwie nicht dazu verleiten, weiß ich nicht, da gibt's wirklich Reddit-Foren und Posts, wo Leute sagen, sie geben hunderte bis tausende Euro im Monat für so ein Spiel aus.
Ja.
Und dann stimmt irgendwas nicht. Und Apple sagt da, ja, freut uns schön, wir machen dick Kohle dabei.
Ja.
Ja, es ist so ein bisschen schwierig, den Spagat zu finden zwischen legalem und auch, ich meine, ethisch vertretbarem Business und mit einer Paywall, die dem User vermittelt, was du ihm verkaufen möchtest. Und er doch, sag ich mal, bereitwillig gerne sagt, ja, ich möchte das haben und ich möchte es kaufen. Und dem Spagat von hier, ich möchte dich abzocken und dich dazu verleiten, mir Geld zu geben, auch wenn du es eigentlich nicht wolltest.
Ja, ich finde es, gerade bei Spielen ist es immer schwierig. Aber bei Apps kann man eigentlich sich relativ gut behelfen. Ich finde, wenn man dieses Freemium, also man hat so ein Abo, vielleicht noch eine Lifetime-Möglichkeit und man zeigt einfach die Preise ehrlich einfach an, ne, dass man auch schreibt, dass es sich automatisch aktualisiert. Das wird auch von Apple gefordert, dass man das macht, also dass da Auto-Renews und so weiter steht oder so. Und wenn man eine Trial hat, dass da dann eben auch steht, 7 Tage kostenlos und danach so und so viel pro Monat oder so. Mhm. Das ist auch in Apples eigenen Paywalls so. Die haben genau genommen das Wording, wenn du zum Beispiel eine Woche kostenlos hast und danach geht's weiter, dann steht da genau 1 week free, then, und dann steht da der Preis, $5 pro Monat oder so.
Mhm.
Was, finde ich, einfach transparent ist. Und dann, ja, so kann man eigentlich, wenn man quasi App-Entwickler ist, relativ sicher sein, dass man sowohl, also die haben auch dann das so gemacht, also so steht dann der Text in dem Plan selber, aber unten steht dann auch bei denen als Knopf try it free. Ja, das akzeptieren sie auf jeden Fall. Da steht dann kein Preis mehr dabei, aber direkt darüber steht halt nochmal, dass es wie ein wiederkehrender Kauf ist. Und so kann man sich eigentlich relativ safe da durchhangeln.
Ja. Da würde ich mal sagen, ich weiß nicht, hast du noch was zu Paywalls?
Oh, ich habe noch viel zu Paywalls. Also was ich zum Beispiel interessant finde, ist, wie legt man einen Preis fest? Also wie legst du den Preis für deine App fest?
Höchstwahrscheinlich auch durch AB, also erstmal nach Gefühl und dann AB-Testing. Gibt es ja viele, die das machen. Ich habe es jetzt selber immer noch nicht gemacht, dass du halt guckst,
wie... Ausprobierst.
Ja, dass du dir mehrere Subscription-Groups anlegst. Und die dann mit Revenue Cat kannst du es ja machen oder auch mit meinem Conversion kannst du es machen, dass du Prozentzahl von Leuten diese Paywall zeigst oder diese Preise zeigst, den anderen diese Preise zeigst und dann das halt mal für einen Monat laufen lässt und dann guckst im Endeffekt, ja, was ist der Output Output von Geld, den du gemacht hast. Es mag ja sein, dass du vielleicht in dem einen weniger Subscription gemacht hast, aber dafür trotzdem mehr Geld gemacht hast. Genau. Es ist die Frage, was davon langfristig besser ist. Ob jetzt der kurze höhere Gewinn größer ist oder ja, dass du Leute länger über deine Subscription halten kannst.
Ja, es gibt ja nicht nur, also das, was du sagst, dieses A/B-Testing mit verschiedenen Preismodellen, da machst du ja quasi quantitatives Testing. Du sagst, ich will wissen, wo quasi einfach mehr rauskommt. Und dann kannst du noch, also das belohnt sich auf jeden Fall, aber man kann zusätzlich noch qualitatives Testing machen, indem man einfach auch Leute fragt, die das kaufen, also die eigenen Kunden vielleicht fragt oder die, die es nicht kaufen. Warum hast du es gekauft oder warum hast du es nicht gekauft? Weil welcher Teil überzeugt dich, welcher nicht? Dass man auch ein bisschen versteht, was eigentlich zu dem Kauf die Menschen überzeugt hat, dass man dann entsprechend Anpassungen vornehmen kann, die dann eben nicht nur durch Zahlen, also nur durch Zahlen kann man die nicht rauskriegen, solche Gründe. Vielleicht gibt es irgendein Feature, was die Leute abgeschreckt hat oder überzeugt hat oder so. Und dann kann man da mehr rein investieren. Also sowas ist auch ganz wichtig. Ich kenne da jetzt aber keine guten Tools oder Surveys oder so dafür. Vielleicht baue ich das auch irgendwann im Freemium-Kit ein. Also A/B-Testing habe ich vor einzubauen. Und ich wusste zum Beispiel auch selber nicht, dass man mehrere Subscription-Groups erstellen sollte, um Pricing-A/B-Testing zu machen. Weil wenn du es innerhalb einer Group hast, hast du das Problem, dass wenn du irgendwie einen Preis anpassen willst und du willst einen Abo-Preis mal senken, du kannst einen Abo-Preis bei Apple nicht senken, ohne deine bestehenden Kunden den Preis mitzusenken. Mhm. Ja, willst du vielleicht auch, aber Apple hast es quasi fest eingebaut, du musst es dann auch für die senken. Während du es erhöhst, kannst du es für die bestehenden Kunden gleich lassen. Also das ist okay. Das heißt, wenn du ein A/B-Testing machen wolltest innerhalb einer Subscription Group, könntest du sagen, okay, ich gehe immer höher, bis ich nicht mehr kann. Aber wenn du runtergehst, dann übernimmst du es quasi für jeden. Ja. Also solche Details muss man dann schon kennen. Und da helfen auch so Tools wie RevenueCAN und so, helfen beim Erstellen der Subscription Groups auch gar nicht. Ja, das musst du immer noch alles selber auf App Store Connect erstellen. Und wenn du drei Käufe hast, oder wie in meiner Twitter-App mit Tutit, da habe ich 7, weil ich einfach für verschiedene Anzahl von Tweets, die du pro Monat senden kannst, muss ich halt verschiedene Levels erstellen. Also da die ganze Arbeit zu verrichten, das war mir dann zu aufwendig. Und so bin ich auch unter anderem zu Freemium Kit gekommen, wo es ein Klick ist quasi. Und dann kannst du es erstellen. Und ich werde das auch so machen, dass man mit einem Klick eine zweite Subscription Group mit all denselben Daten erstellen kann für A/B-Testing.
Es klingt auf jeden Fall cool. Also es ist, wenn man Apps rauspushen will, definitiv was jetzt für Maintain, zum Apps Maintain wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, weil man natürlich nicht jeden Tag sowas erstellt. Aber wenn man viele Apps raushaut, ist das auf jeden Fall ein Zeitersparnis. Meine Frage ist noch, wie wird dein Monetarisierungsmodell damit? Also wie willst du damit Geld machen?
Ich orientiere mich da ein bisschen an RevenueCAN selber, die da, also ich finde, ein ziemlich gutes Preismodell haben, weil die sagen, irgendwie bis zu einem bestimmten Betrag an Geld, was du pro Monat mit deinen Apps einnimmst, zahlst du erstmal gar nichts. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wo der Betrag liegt, da werde ich mich aber auch selber orientieren müssen. Aber es ist relativ hoch, also man kann...
10.000 Dollar, glaube ich, sind es.
10.000 sogar, krass, okay, das war mir jetzt
nicht, ich dachte 2.000 oder so. Oder ich war irgend sowas in die Richtung, ab dann wollen sie dann Geld haben. Aber so sind die alle, genau. Diese Plattform.
Und ab da ist es auch cool, ab da ist es auch nur 1%. Also du zahlst 1% von dem, was du einnimmst, und damit zahlst du eigentlich nie drauf. Und das ist das Coole. Und dieses Konzept will ich auch übernehmen. Ich werde dann verschiedene Preisstufen machen, also bis zu einem bestimmten Betrag, den man mit Apps einnimmt, in die mein SDK eingebaut ist. Also ich werde auch nicht alle Apps da reinnehmen, sondern nur die, in die wirklich mein SDK verwendet wird. Wenn man da einen bestimmten Betrag übersteigt, dann muss man irgendwie einen bestimmten Betrag zahlen. Und ich gucke, dass es auf jeden Fall immer unter dem Preis von RevenueCAN liegt, damit ich, wer RevenueCAN benutzt, damit ich so auch Argumente habe für die zum Umsteigen. Mhm. Das ist mein Plan da. Wobei ich jetzt auch nicht, also ich bin auch jemand, der seine Apps günstig macht. Also ich höre immer wieder auch zum Beispiel bei TranslateKit, womit man ja Apps übersetzen kann, weil das so ein professionelles Tool ist, ich soll das 5 bis 10 Mal so teuer machen. Und es würden immer noch Leute zahlen und ich würde deutlich mehr Geld einnehmen. Aber mein Ziel ist halt auch irgendwie, viele Leute zu erreichen und gerade die Beginner zu erreichen. Also Leute, die jetzt frisch einsteigen in iOS-Entwicklung, die einfach zum Beispiel auch gar nicht wissen, wie erstellt man eigentlich In-App-Purchases? Keine Ahnung. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich die In-App-Purchases erstelle, frage ich mich so, ja, wie nenne ich jetzt diese Subscription-Group? wie nenne ich jetzt die, also es gibt dann, da muss man eine Ref-ID nehmen und man muss noch eine Display-Name angeben, noch eine Description angeben, da darf man aber wiederum, zum Beispiel, wenn man eine Description macht für einen Monthly Purchase, man darf da nicht reinschreiben, dass es ein Monthly Purchase ist. Weil Apple will das nicht, man darf auch den Preis nicht reinschreiben und so, dynamische Daten sollen da nicht rein. All solche Sachen, so Details, sind für Einsteiger halt auch super kompliziert. Und das dauert so lang dann, das Ganze zu recherchieren. Und ich habe dann einfach Defaults eingebaut und ja, so muss ich auch selber bei meinen Apps weniger nachdenken. Und das ist so mein Ziel, den Einsteigern zu helfen.
Also dann ist die Einsteigerhürde wahrscheinlich für den User, den App Store Connect API Key zu finden.
Genau, genau. Da verlinke ich aber auch direkt hin. Also ja. Man muss da nur in meine App draufklicken, man landet direkt auf der sehr richtigen Page. Und ich habe einen Screenshot mit Pfeilen, wo man hinklicken muss. Also ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu machen.
Und du wirst wahrscheinlich auch eine Beta haben bald, oder? Wie sehe ich das?
Richtig, genau. Also ich bin jetzt heute mit der ersten Paywall UI fertig geworden. Kann ich dir auch nachher mal schicken, beziehungsweise poste ich vielleicht auch heute auf Twitter und so. Ich baue da noch ein bisschen mehr dran und es dauert insgesamt wahrscheinlich noch 2-3 Wochen, bis meine App aus meiner Sicht fertig ist. Aber ich werde auch in den nächsten paar Wochen eine Beta starten. Und wer interessiert ist an der App, Freemium Kit da teilzunehmen, schickt einfach eine E-Mail mit einfach dem mit dem Subject Freemium Kit an die E-Mail-Adresse beta@fline.dev. Fline, F-L-I-N-E, fline.dev. Genau, beta@fline.dev, Freemium Kit, und dann seid ihr automatisch in der Beta. Dann lade ich euch da ein und ihr könnt es direkt in der Beta mittesten und mir Feedback schicken. Und insbesondere, wer in der Beta mir Feedback schickt, der hat eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich genau diese Features, die ihr da anfragt, auch wirklich einbaue vor dem Release, weil nachdem ich was release, fokussiere ich mich meistens weniger auf die App noch und habe euch oft, ich muss ja auch ein Translate-Kit weiterarbeiten und so weiter.
Übrigens, in der Beta weil du bist zwar kein Fastlane-Fan, aber dieses Beta-E-Mail einsammeln kannst du automatisieren über Fastlane. Mit einer Web-UI, wo Leute ihre E-Mail-Adresse eintragen können.
Ah, kannte ich gar nicht. Cool.
Gut zu wissen. Habe ich mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Aufwand ist. Ich habe es mal selber gesehen, dass es jemand benutzt hat. Selber benutzt. Also als Entwickler habe ich es aber noch nicht. Weil ich mache einfach, keine Ahnung, ich erstelle, das ist mit dem Public-Link ist viel einfacher. Dann, wenn sich jemand interessiert, dann soll er mich anschreiben, dann schicke ich ihm den Public-Link zurück. Und,
cool.
Ja.
Ja, gut zu wissen. Fastlane ist schon feature-rich, hat viele
Funktionen. Ja, es ist,
man kann nicht alle kennen.
Nee, es ist echt viel. Aber ja, ich merke es immer wieder, Fastlane, ich weiß, du magst es nicht. Meins, es ist wirklich, jeden Knopf zu viel gedrückt ist zu viel für mich.
Ja, was heißt, ich mag es nicht? Also ich habe es auch viel benutzt.
Aber dann lass uns mal, wir hatten jetzt auch, du hattest gesagt, ein bisschen, bitte?
Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn?
Genau, wir hatten ein bisschen Feedback noch bekommen, dass wir nicht nur über Thema reden sollen, sondern auch kurz über uns reden sollen. Bei mir ist jetzt auch einiges passiert. Ich kann ein bisschen zu meinem Business-Card-Service erzählen. Der hat jetzt mittlerweile über 100 Subscriber schon.
Oh, voll gut.
Ja, läuft gut. Es ist auf jeden Fall, ich habe ja so ein leichtes, ich habe ein Plateau erreicht mit generell meinen Subscriptions und das geht so ein bisschen jetzt gegen den Trend oder ich gleich es ein bisschen aus und hoffe, dass ich jetzt auch weiter steige und ich werde jetzt auch eine separate App bauen, die diesen Business Card Service nochmal drin hat und die Android App wird auch gerade drauf vorbereitet und ich werde einen neuen Entwickler brauchen für den Business Card Service. Mein anderer Entwickler ist zu unzuverlässig und wir müssen Features prügeln. Ansonsten kommen wir da nicht weiter, weil ja Multi-Client Support brauchen wir. Also wir brauchen jetzt eine API V2, sag ich mal, die Multi-Client Support hat, die Android unterstützt, die zweite iOS App unterstützt oder theoretisch mehrere iOS Apps unterstützt. Die sollen mehrere Intermediates unterstützen, aber momentan basiere ich auf Conversion in dem einen, aber der andere soll da dann halt auch, ich muss mal gucken, ich will mal auch andere Services ausprobieren, da gibt es ja nicht nur Revenue Cat und Conversion, da gibt es noch irgendwie Classify und Adapti und wenn man auf jeden irgendwie seine Apps verteilt, dann kann man da, glaube ich, lange gratis rumeiern bei denen, ohne dass man was zahlt, aber man kann deren Service nutzen. Wenn man natürlich alle seine Apps auf Revenue Cat packt, dann kommt man halt vielleicht irgendwann auch an diesen 10.000 Euro, oder wie viel es auch immer waren, kommt man dann ran und muss dann irgendwann bezahlen. Und wenn man es irgendwie auf alle Services verteilt, Und dann hat man auch mal eine Übersicht, was so das Beste da dran ist. Genau. In diesem Zuge habe ich jetzt auch in der letzten Woche komplett, ich bin ja weiter daran, meine App zu modularisieren, und ich habe jetzt Großteil meiner NFC-Funktionalität aus der App rausgezogen und in ein Package gepackt. Was einfach sich sehr gut anfühlt, weil man einfach merkt, okay, wie viel Shit man jetzt auf gut Deutsch gesagt, nein, auf gut Deutsch wäre es natürlich scheiße und nicht Shit, in so eine Codebasis reinbringen kann und dann merkt, ach Gott, was habe ich denn da gebaut und irgendwelche Dependencies reingezogen in eine Klasse, die da eigentlich gar nichts verloren haben. Und das merkt man halt erstmal, oder ich, das ist jetzt halt auch Code, der heißt lange, lange, lange da, da habe ich noch Dinge gebaut, da wusste ich es noch nicht besser, sag ich mal. Die sind ein paar Jahre alt. Und ja, jetzt, dass ich dann in dem Zug, ich habe jetzt natürlich auch schon einen Dummy für die Business-Karten-App gemacht, weil ich habe ja das auch schon als Package gehabt. Aber diese Business-Karten-App ist halt von dem ganzen NFC unabhängig. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt würde ich gerne NFC haben. Und dann habe ich gemerkt, jetzt irgendwie selber dafür wieder was Kleines NFC-mäßiges zu schreiben. Und ich dachte, ja, okay, jetzt machst du dich dran. Jetzt refactorst du NFC aus der App raus, machst dein Package und jetzt kann ich es wieder verwenden. Und das habe ich jetzt gestern released. Und dabei sind auch noch gute Dinge passiert, generell einfach in der Codebasis. Und auch, also gute Dinge von, ich konnte neue Funktionalitäten bauen, ich konnte Bugs fixen und ich konnte, das ist ja immer noch mein größtes Problem mit Translate Kit, also deiner neuen App und RemaFox, weil RemaFox ist ja jetzt eigentlich Legacy und aber meine App, und jetzt wird hier noch gebohrt bei mir, perfekt, ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Genau, die kann noch nicht so wirklich migrieren und genau, ich würde gerne mehr auf String Catalogs gehen, und das kann ich natürlich jetzt, indem ich dann Strings oder generell Code migriere in Pakete, kann ich dann mehr in die Richtung gehen und Strings neu machen, Strings damit translaten, und sag ich mal meine Strings in der App selber kleiner halten.
Also Stück für Stück willst du einfach migrieren können, quasi.
Genau, ich würde Stück für Stück. Es ist natürlich, es ist einfach unpassend, dass jetzt hier gebohrt wird. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu lange. Genau. Aber ansonsten, ich bin auch, ich habe jetzt auch noch einige AB-Tests gemacht mit App-Icons, wo ich jetzt, den habe ich relativ schnell wieder abgebrochen, weil ich gesehen habe, meine Download-Zahlen brechen ein. Ich habe jetzt 4 App-Icons gerade ausprobiert. Die kann man vielleicht, wenn man es heute noch hört, kann man sie noch sehen, wenn man Glück hat oder in irgendeine Gruppe reinfällt. Aber ich habe das jetzt schnell wieder abgebrochen, weil ich, genau, da muss man vorsichtig sein mit diesen Experimenten. Was habe ich denn noch gemacht? Krank war ich noch, was natürlich auch als Selbstständiger ein bisschen unpassend ist. Da kann man da nicht so viel arbeiten. Haben wir ja vorher nochmal drüber geredet, ich bin ab nächste Woche dann in Japan und dann würde ich wahrscheinlich auch weniger arbeiten können.
Ja, ich freue mich schon drauf, was du dann sagst über Japan, nachdem du da warst. Genau,
ich habe auch wieder vor, wahrscheinlich ein bisschen zu vloggen, also ich werde Videos machen. Ich habe das jetzt auch schon ein bisschen gemacht bei meinen letzten Konferenzen und so weiter. Kann man sich auch gerne mal angucken.
Auf YouTube dann? Auf YouTube dann?
Genau, youtube.com/nfc_cool. Da habe ich es jetzt draufgehauen, weil da habe ich einfach schon über 500 Subscriber über die Jahre jetzt gesammelt. Die sind natürlich jetzt größtenteils Travel-Vlog, aber nicht wirklich NFC gethemed, also so ein bisschen. Ich zeige halt hier, ich arbeite auch ein bisschen zwischendrin und nutze diese Reisen natürlich auch für meine Inspiration und zeigt Konferenzen und so weiter. Ich meine, das ist ja dann auch alles Arbeit, die man natürlich dann, und Marketing, die ich natürlich dann halt auch als Geschäftsaufgabe alles absetzen kann. Und theoretisch kann ich dann auch die Japan-Reise einfach absetzen, weil ich sage, hey, hier, das ist Marketing, es geht auf mein Ding. Ich war da.
Man muss nur Marketing machen.
Ne? Genau, also man muss es nur richtig eintüten und schon kann man es absetzen. Und nachdem wir selbstständig sind, kannst du ja machen, was du willst. Und wenn du es dann im Finanzamt erklärst, pass auf, mache ich so, weil das und das. Was sollen sie groß sagen?
Ja, muss hart überzeugend sein irgendwo, aber sonst sollte es gehen.
Ich meine, sie können es ja dann selber und gleich guck nach hier auf YouTube, da seht ihr es. Da steht nfc.cool. Genau. Genau, und ansonsten geplant sind jetzt auch noch, ich will mit AdMob Rewarded Videos rumexperimentieren. Und zwar möchte ich meine App quasi komplett gratis machen. Und zwar, dass du Funktionen einfach einmalig freischalten kannst, indem du dir einfach ein Video angucken kannst. Und da gibt es ja bei AdMob gibt's Rewarded Videos, die dir sozusagen, du kannst einstellen, der gibt dir eine Währung zurück, einmal angucken, gibt dir eine Währung zurück, dass du dir irgendwie, weiß ich nicht, Coins gucken kannst in meiner App und dann kannst du die Coins halt wieder in Funktionen reinstecken.
Klingt nach einem fairen Deal. Also man guckt ein bisschen Werbung, dafür kriegt man eine Funktion.
Genau, und momentan habe ich ja auch ich zeige einmal nach meiner Paywall eine Werbung an, wenn du nicht kaufst. Und dann habe ich ja jetzt auch eingebaut, dass du, hey, irgendwie mit in jedem Footer unten zeige ich an, oder nicht in jedem Footer, in jedem Table View ganz unten zeige ich an, hey, hier, die App ist für alle gratis. Ich möchte die Werbung so gering wie möglich halten. Ich weiß, Werbung nervt, aber sie zahlt halt einfach die Rechnung. Und wenn du die App magst und dich unterstützen willst, dann klick bitte drauf. Ich habe auch schon gesehen, ich sehe in meinen Analytics, ein paar Leute tun das, aber es ist auch nicht so, dass ich ja nicht vielleicht nicht genug machen, aber da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren, vielleicht doch ein Ticken nerviger sein. Also man muss ja halt so den Mittelweg finden.
Balance
zwischen
finden. Ja.
Ist ein Drahtseilakt und nicht zu nervig zu sein.
Ja.
Genau. Und da will ich jetzt noch mehr rumspielen mit und einfach ja maximieren, weil nicht jeder mag Subscriptions und viele sind halt auch mit Werbung okay. Und wenn sie sagen, okay, dann gucke ich jetzt 5 Werbung und kaufe mir 5 Coins und dann kann ich auch sagen, die Funktion kostet 1 Coin und die Funktion kostet 2 Coins, weil ich finde, das ist, ja, genau. Und so, ja, solange du dann dich in der Funktion befindest, kannst du sie benutzen und wenn du wieder rausgehst und wieder reingehen willst, ja, musst du halt nochmal machen.
Ja, cool.
Genau.
Nee, finde ich interessant. Also ich habe auch schon überlegt, in zumindest meine Kreuzworträtsel-App, die ja so ein bisschen Richtung Spiel geht, die auch sehr viel kostenlos anbietet, also man kann da wirklich viel kostenlos machen, ohne irgendwas zu zahlen, ob ich da nicht Werbung einbauen soll. Aber dann, also ich habe auch mit dir schon ein bisschen drüber geredet, du sagst mir auch immer wieder, ich soll dir mal ein bisschen überlegen, Werbung einzubauen, um einfach mehr Geld zu machen mit meinen Apps. Ich finde einfach keine Werbeseiten oder ich weiß nicht, ob es sie gibt, vielleicht können ja auch Zuhörerinnen hier irgendwie aushelfen. Gibt es irgendwie eine Werbeseite, die irgendwie Geld einbringt in eine App, die nicht die User trackt, also nicht so viel Tracking macht, nicht so viel sensible User-Daten oder irgendwie, ja, Tracking generell, also das Zusammenführen von Daten von verschiedenen Webseiten.
Ich glaube, da war ein anderer Entwickler, der hatte irgendwie Not Evil Ads, aber das war halt auch so. Weißt du, das Problem ist halt so ein Henne-Ei-Problem.
Genau.
Wenn keine Werbetreibenden da sind, dann kannst du auch keine Werbeanzeigen. Und
also die,
so einem kleinen Werbenetzwerk vertraut erstmal keine große Firma.
Genau, das ist so die Schwierigkeit, sowas zu starten. Und ich hatte auch schon Nico gegenüber erwähnt, so ich baue das vielleicht irgendwann selbst, wenn es kein anderer
macht. Ja, aber da hast du auch das Problem. Welche Coca-Cola kommt an dich und sagt, oh, die hat bei dir, wollen wir jetzt werben?
Ja. Deswegen werde ich es wahrscheinlich eher nicht machen und wenn ich es mache, dann wird das eher so eine kleine Indie-Sache. Aber davon gibt es ja auch schon ein paar Projekte. Also da gibt es ja schon irgendwelche GitHub-Repositories, wo man auch seine eigenen Apps erstens eintragen kann und dann quasi eher als Gängelung des Nutzers die Paywall zu, also dass man quasi in der Paywall auflisten kann, dann kriegst du meine App Adtree, dass man sozusagen ein bisschen Werbung einbaut, die dann nicht wirklich direkt Geld einbringen. Aber ja, ich mache mir einfach Gedanken in die Richtung. Also wenn da irgendwas gibt, vielleicht gibt es ja schon irgendeine Lösung oder irgendein Startup, was sich gerade daran versucht. Ich wäre auf jeden Fall interessiert und vielleicht andere.
Ja, das Problem halt irgendwie ist mit dem Tracking, ist es halt einfach, du willst ja dein Return of Investment als Werbetreibender wissen und du wirst aber einer nicht, die kein Null-Tracking macht, wirst du einfach keine Firma, die sagen, weißt du, die Wir stecken da jetzt x-tausend Euro rein und wir sind blind und wissen nicht, was dabei zurückkommt. Das ist einfach das große Problem dabei. Und du kannst ja auch, also, ich meine, der Tracking-Dialog wird ja angezeigt und dann wird halt einfach, ich meine, ja, das sind unschöne Dinge, die in deiner App angezeigt werden. Die sehen ekelhaft aus. Ich finde die auch nicht schön. Gerade so dieses Google Consent Sheet, das sieht einfach, ja, wie vieles von Google einfach kacke aus.
Das Design ist so altbacken.
Ja, ne, es ist halt einfach Google Design. Aber ich meine, du musst ja auch Google Paywalls angucken. Die sind hässlich, aber machen trotzdem ordentlich Geld. Also
ich meine auch so Ads, so diese typischen Werbebanner von Google, die sind ja auch, die haben ja kein so vorgegebenes Design oder das sind so. Die sehen dann irgendwie auch aus wie Webwerbung so von 1990 teilweise, finde ich.
Ja. Also mir ist auch immer noch ein Rätsel, warum Apple iAd komplett eingestellt hat, weil es war eigentlich eine coole
Version. iAd fand ich richtig cool. Das hätte ich auch direkt eingebaut in meine App.
Ja. Aber.
Naja, vielleicht gibt's ja irgendeinen Mittelweg. Also ich verstehe es, dass man irgendwie irgendwas tracken muss. Aber ich finde es halt, also der Teil, den ich nicht so geil finde, ist, wenn große Daten, also wenn man Big Data so verwendet, dass man große Daten von verschiedenen Quellen zusammenführt. Das ist der Part, wo ich dann immer ein bisschen Schmerzen mit habe. Ich verstehe es vollkommen, dass man tracken möchte, wie erfolgreich eine Kampagne war. Aber für das Targeting brauchen eben, also keine Ahnung, Meta oder Google, die machen halt fürs Targeting so User-Profile und versuchen dann möglichst genau gezielt die Werbung zu bringen. Ich kann es auch verstehen. Ich finde das auch nicht direkt verwerflich oder so. Ich will es einfach in meinen Apps nicht haben, weil mein Anspruch bei meinen Apps ist, ich will, dass ich meine eigenen Apps mag. Ich will sie mögen. Und ich habe halt so ein bisschen Schwierigkeiten damit, meine eigenen Apps noch zu mögen, wenn ich da einfach Google Ads zum Beispiel reinklatsch. Vielleicht mache ich es irgendwann doch. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch am Anfang meiner Indie-Karriere auch. Vielleicht muss man es machen, vielleicht habe ich keine andere Wahl. Aber im Moment versuche ich es noch auf anderen Wegen.
Ja, also klar, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin da eher so. Ja, also ich meine, du kannst den Tracking-Dialog ja ablehnen, du kannst alles ablehnen, was du möchtest. Im Endeffekt kriegst du halt einfach qualitativ schlechtere Werbung angezeigt, weil sie halt nicht mehr zu dir passt. Viele Leute sind okay mit Werbung. Für mich ist es eine Einnahmequelle, die wichtig ist. Das sind halt einfach viele Leute da draußen, die sagen, ich habe keine Lust auf Subscriptions. Ja, was ich auch verstehen kann, aber der Mix aus allem macht halt irgendwie ein sustainable Business. Weißt du, du kannst halt auch am Ende des Tages sagen, ja, ich mag meine Apps, aber ich konnte nicht davon leben und jetzt muss ich wieder zurück in meinen Knecht-Job so ungefähr.
Ja.
Das ist halt dann halt auch irgendwie, da muss man halt irgendwie die Mitte finden, dass man sagt, okay, ich meine, du kannst es ja auch mal ausprobieren. Und du kannst ja halt auch theoretisch, so wie es andere gemacht haben, dass du sagst, du machst zwei Versionen der App und dann sagst du, hier, das ist die Lite-Version oder die Ad-Supported-Version, wenn du die haben willst. Weißt du noch vielleicht auf die andere Version hin und dann kannst du dann auch irgendwie Build-Steps einbauen, die sagst, die strippt allen, was weiß ich, Google oder Meta oder sonst irgendwas Code raus, wenn du die für die Subscription-Based-Version baust, was natürlich, ich glaube, ein ziemlicher Aufwand wäre.
Ja.
Aber theoretisch aber machbar.
Ich verstehe schon den Punkt. Ich glaube, du hast auch einen Punkt und ich will auch am Ende des Tages nichts unversucht lassen, bevor ich aufhöre, ein Indie zu sein. Ja. Aber ich habe einfach noch eine Liste von Sachen, die ich quasi noch an anderen Sachen probieren will, also neue App-Ideen, neue App-Konzepte, neue Marketing-Konzepte und so weiter. Und genau, ich arbeite jetzt erstmal lieber an diesen Sachen, bevor ich dann Richtung Ads gehe. Was ich vielleicht am Ende des Tages machen muss, vielleicht nicht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Ja, also ich habe jetzt auch letztens in den Spatial Scanner, ach, den haben wir ja auch rausgebracht, übrigens aus nfc.cool, eine Rausmodularisierung des 3D-Scannings. Und die macht jetzt auch schon mit Werbung so ein paar Euro. Das sind jetzt, ich meine, die App ist jetzt, wann ist sie online gekommen? Am 26. März. Hat jetzt auch schon 4,24 Euro mit Werbung eingenommen. Und hat eine gute eCPM. Also 25 Euro pro 1000 Impressions. Natürlich sind es jetzt nicht viele Impressions, aber wenn das mal hochgeht, anscheinend eine gute Kategorie für Werbung anzuzeigen. Google entscheidet es ja immer nach, ich weiß nicht, welchen Parametern. Wahrscheinlich auf 3D-Scanner kommt zahlungskräftige Kundschaft.
Kann sein, ja.
Und auch
schon. Ich habe die App ja auch schon benutzt. Also ich habe ja auch da daran mitgewirkt, sage ich mal.
Genau.
Und ich habe die tatsächlich auch
3D Spatial Scanner im App Store und natürlich auch in den Shownotes dann.
Genau, und Spatial Scanner habe ich schon verwendet für die Vision Pro, weil ich also im Laufe des Tages heute noch die Vision Pro präsentieren darf. Und da zeige ich den Leuten einfach, wie ich 3D-Sachen gescannt habe. Also ich habe ja so Anime-Figuren auch hinten hängen, die wir auch für die App Store-Videos verwendet haben. Und die kann man dann einfach in der Vision Pro importieren. Und dann kann man die beliebig vergrößern, beliebig verkleinern, beliebig platzieren, hin und her drehen, im Detail angucken. Ist schon richtig geil dann. Also genau für die Vision Pro gemacht quasi die App. Mhm.
Gut. So viel zu meinem Kram und 3D Spatial Scanner und so weiter. Kurzen Nachtrag noch zum letzten Mal. Wir hatten ja über Code zum Café geredet, über Marvin und Dominik, die auch in ihrer letzten Folge über uns geredet haben kurz. Da hatten wir, weil wir ja so smart sind, weil wir sind ja Entwickler und wir sind ja alle so smart, haben wir natürlich vergessen, in die Shownotes einen Link zu dem zu packen. Ach, ja. Und die haben es andersrum auch verkackt. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt hin und machen es rein. Und die machen es auch nächstes Mal rein. Jetzt haben wir doppelt Werbung gemacht und jetzt machen die bestimmt auch nochmal Werbung für uns. Und dann hört ihr einfach bei der Podcast, der ist nämlich auch sehr amüsant, wie über was die reden. Die haben auch letztes Mal über Konferenzen geredet. Genau. Und wir reden diesmal über Paywalls. Vielleicht reden die nächstes Mal auch über Paywalls.
Bin gespannt. Apropos Sachen nachtragen. Ich habe auch nachgeschaut in der Zwischenzeit, wie es bei RevenueCat ist, mit dem, ab wann man zahlen muss. Der Limitbetrag ist $2,500. Also wenn man über 2,500 liegt, dann muss man zahlen. Darunter zahlt man nichts.
Ah, okay. Dann hat sich das aber verändert, glaube ich. Das war mal anders.
Das kann sein. Die haben ihr Pricing sowieso mal geändert. Die hatten früher mal 1,2% und 0,8 genommen, also mit verschiedenen Tiers irgendwie. Jetzt haben sie nur noch 1%. Alles vereinfacht. Hm. Genau. Hast du noch was zum Thema Paywalls? Fällt dir nichts mehr ein? Ich meine, wir hatten ja jetzt bei den privaten Sachen auch schon quasi indirekt über Paywalls gesprochen. Ich meine, Werbung zählt ja auch damit rein.
Genau. Nö, ich bin ganz gut. Ach so, kurzes Ding noch zum Anhängen, weil ich auch nochmal über die Google Paywalls geredet habe und dass die hässlich sind und die beste konvertierende oder best bezahlte Paywall da draußen ist die von YouTube Premium. Die sieht pottenhässlich aus. Wir hauen auch mal, haben wir auch schon mal drüber geredet, die paywallscreens.com rein ist eine Seite, die all diese aggregiert oder viele aggregiert und zeigt, was sie so im Monat verdienen.
Genau, und ich habe die Seite auch benutzt bei Freemium Kit für meine Paywall-Designs.
Ja, da kann man sich inspirieren, da gibt's tausende Sachen und da gibt's auch Revenue Cat hat ja auch in ihren Paywall-Bilder einige so diese Konzepte übernommen.
Die habe ich auch angeschaut, natürlich.
Genau. Ach, und einen ganz kleinen Nachtrag noch ist, wir hatten ja mal in Folge, ich weiß es nicht, was mit einem Entwickler über Lasse geredet, Lasse Stolli. Vielleicht hört er ja noch zu. Ich habe da jetzt letztens was Verrücktes gefunden, was anscheinend schon wieder ein bisschen älter ist. Der Lasse lebt im ICE. Es ist anscheinend jetzt irgendwie 2-3 Monate alt. Was ist der Artikel? 1. März. Dieser 17-Jährige lebt mit einer Bahnkarte 100 seit 1,5 Jahren in Zügen der Deutschen Bahn. 1,5 Jahre? Oh Gott, das ist schon lange. Ja, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Lasse, großen Respekt. Also ich weiß nicht, warum du das machst. Aber klingt auf jeden Fall spannend und cool. Ich habe gesehen, es gibt jemand anders, der das schon mal gemacht hat vor einigen Jahren. Ich glaube 6-7 Jahre gibt es auch einen Fernsehbeitrag drüber. Ein Student, der gesagt hat, ja, es ist billiger im ICE mit Bahnkarte 100 zu haben, anstatt eine Wohnung in irgendeiner Stadt. Und dann ist er wirklich durch ganz Deutschland immer gefahren. Und zur Vorlesung, ich glaube in Stuttgart war das, zur Vorlesung immer wieder nach Stuttgart gefahren und dann halt irgendwie, weiß ich nicht, in Bahnlounges geduscht oder bei Freunden oder, also es ist schon ein Lebensstil, den muss man abkönnen, aber es ist auch definitiv interessant. Ja, und wir hatten mit Lasse ja mal geredet, der anscheinend jetzt dann im Zug sitzt und viel programmiert und ich so rausgefunden habe, als Freelancer irgendwo arbeitet. Ja, ist schon. Würdest du sowas machen,
Gian? Also genau das jetzt vielleicht nicht, weil die Deutsche Bahn, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Deutschen Bahn machen wollen würde. Also ich finde es aber sehr interessant, wenn jemand einen Lebensstil wählt, der irgendwie total gegen den Strom ist und auch einfach was ganz, ja, vielleicht auch so wie so ein bisschen ein kleiner Cheat ist, weil der Grundgedanke, dass man dann keine Miete zahlen muss, wenn man durchgehend unterwegs ist, ja, also das ist ja nicht blöd, das ist ja an sich schon irgendwie so interessant, dass man so Geld sparen kann und dann entwickelt sich daraus schon aus dieser Idee, Geld zu sparen, eine komplett neue Lebensart und Lebensweise. Und aus dieser Lebensart kann man ja auch wieder ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Also ich bin mir sicher, dass der Lasse da interessante auch Einsichten hat in was das Leben ist. Auch vielleicht auf App-Ideen kommt, auf die sonst niemand kommt, weil er einfach Sichtweisen und Sachen mitbekommt, die ja mal im Alltag, so wenn man in diesem Standard-Hamster-Modell drinsteckt.
Also ich finde es auf jeden Fall, ja, zum einfach mal was anderes machen, als den Standard zu leben, finde ich ja auch gut. Ich meine, ich habe es ja auch gemacht, ich habe alles hingeschmissen nach Portugal. Aber im Zug leben ist halt dann doch nochmal ein bisschen verrückter.
Für mich wäre es nichts. Für mich wäre es wahrscheinlich nichts.
Aber es gibt ja so schon dieses digitale Nomadentum, dass sich Leute irgendwie einen Camper kaufen und durch Europa tingeln und dann im Camper leben. Da ist der Komfort dann doch ein bisschen größer, glaube ich, als im ICE, weil ich weiß nicht, also
du hast dann auch deine
Privatsphäre. Bett zu haben, ein ordentliches Bett und eine ordentliche Dusche zu haben, hat schon was.
Für mich ist die Privatsphäre das Problem. Ich brauche einfach manchmal so dieses, ich bin alleine in diesem Zimmer und kann einfach mal entspannen, so ein bisschen. Brauche ich manchmal. Aber
das hat sich ja dann auch gelöst, indem du einfach im ICE deine Vision Pro aufziehst.
Ja, dann musst du ja immer noch, also gerade mit der Vision Pro aktuell, musst du ja dann immer bedenken, was die Leute denken, was die Leute vielleicht, also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt damit rausgehe und einfach spaziere, dass mich mehrere Leute mindestens angucken, vielleicht sogar ansprechen werden und irgendwie reagieren werden, sag ich mal, genau. Weil es einfach noch nicht verbreitet ist. Vielleicht irgendwann, aber im Moment noch nicht.
Ja, die Vision Pro in der jetzigen Generation ist nicht das, was es bleiben wird, bin ich mir ganz sicher.
Ja, denke ich auch.
Okay, so viel dazu. Ich glaube, wir machen jetzt mal den Sack zu. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Aber es ist auch eine gute Zeit. Und ja.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Mischfolge jetzt sozusagen, also halbe Stunde ungefähr über ein bestimmtes Thema und dann eine halbe Stunde noch andere Sachen. Vielleicht gefällt es euch ja so, vielleicht ist es so sogar langfristig am besten, dass wir versuchen, immer unter einer Stunde zu bleiben. Und immer ein Thema abdecken und dann ansonsten spontan immer gucken, was bei uns sonst so gelaufen ist.
Genau, wir experimentieren weiter. Ich finde es jetzt auch, Stunde ist gut, länger soll es jetzt auch nicht sein. Und wir hören uns dann, genau, nur noch kurzes Update, wahrscheinlich nicht genau in 2 Wochen, sondern vielleicht in 3 oder 4 Wochen, weil ich in Japan bin und da erstmal nicht aufnehmen werde können.
Vielleicht kannst du ja doch, vielleicht machen wir eine Japan-Folge einfach.
Oder eine After-Japan-Folge, weil ich will mich da auch jetzt eher auf Japan konzentrieren, anstatt irgendwo zu sitzen und zu podcasten.
Okay.
Gut. Alles klar. Dann schönen Rest des Tages noch und guten Abend, guten Tag, gute Nacht an die Hörer da draußen. Und wir hören uns bald wieder.
Bis bald.
Ciao.
Tschaußen.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes Podcast Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.